Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist der niederösterreichische FPÖ-Chef und stellvertretende Landeshauptmann Udo Landbauer. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Landbauer, ich starte gleich einmal mit dem Bundeskanzler, der jetzt am Wochenende DNA-Tests für Flüchtlinge und Verschärfungen beim Familiennachzug gefordert hat. Da muss Ihnen ja das Herz aufgehen und Sie müssten ja eigentlich zum großen Nehammer-Fan werden jetzt, oder?
Naja, zum Glück bedarf das nicht sonderlich vieler Worte, denn die Versprechungen der ÖVP kurz vor Wahlen, die kennen wir bereits. Aber das ist natürlich ein neues Meisterstück an Unverfrorenheit des Herrn Nehammer, sich jetzt im Wahlkampf hinzustellen und etwas zu versprechen, in Umsetzung zu bringen, wofür die ÖVP 5 Jahre Zeit gehabt hätte, mit 37% wohlgemerkt der Stimmen bei der Nationalratswahl der letzten und eben nicht zustande gebracht hat, würden sie jetzt plötzlich vor der Wahl zustande bringen oder eben nach der Wahl mit dann vielleicht 20%. Also es ist dermaßen unglaubwürdig, aber das Positive ist, dass diese Taschenspielertricks der ÖVP mittlerweile auch nicht mehr reingehen.
Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass Sie den Herrn Nehammer loben, aber unabhängig davon, diese DNA-Tests an sich hielten Sie für sinnvoll?
Das sind ja alles in Wahrheit Symptombekämpfungsmaßnahmen. Grundsätzlich ja, sage ich schon dazu, aber das löst das Problem nicht. Das ist das Gleiche wie mit dem Abstellen des Asylstroms, wo wir als Einzige sagen, jetzt Quote null, keine Asylanträge mehr zulassen. So verhält sich es auch mit dem Familiennachzug. Auch den müsste man juristisch abstellen, damit man gar nicht mehr in die Versuchung kommt, hier überhaupt um teures Geld überprüfen zu müssen, ist es überhaupt der Bruder, die Schwester, wie auch immer. Das heißt, hier sind ganz einfach andere Lösungen gefragt. Aber es ist alles in Wahrheit vollkommen egal in dieser Diskussion, weil wir ohnehin wissen, dass die ÖVP das nicht wirklich will, sondern wie die üblichen Vorgehensweisen in den letzten Jahren immer kurz vor Wahlen dann das Blaue vom Himmel verspricht.
Eine weitere Forderung, die kommt jetzt nicht vom Bundeskanzler, sondern in dem Fall vom AMS-Chef Kopf, ist eine Residenzpflicht. In Österreich hat auch der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr aufgegriffen, also sprich, dass Asylwerber nur noch dort eine Niederlassungspflicht haben können, wo auch ihr Asylbescheid gültig ist. Was halten Sie davon?
Auch das ist in Wahrheit Symptombekämpfung und niemand ist gewillt, das Problem bei der Wurzel anzupacken. Und das Problem sieht folgendermaßen aus, dass wir 2015, wo alle gedacht haben, das Rekordjahr werden, das nie wieder erreicht werden wird, 88.000 Asylanträge in Österreich verzeichnet hatten. 2022 waren es 112.000, bitteschön, und im Jahr darauf, 23, waren es immer noch 60.000. Und dann wundert man sich, dass das Bildungssystem an der Kapazitätsgrenze schrammt, in Wien sogar weit darüber, dass das Gesundheitssystem, das gesamte Sozialsystem krachen geht und das gesamte gesellschaftliche Füge, und von der Sicherheit da spreche ich erst gar nicht, ganz einfach nicht funktionieren. Das heißt, du wirst dieses Problem erst dann lösen können, wenn du Österreich als Zielland überhaupt unattraktiv machst und dann gleichzeitig auch die Abschiebungen konsequent durchführst.
Jetzt ist das eine neue Asylwerber, die zu uns kommen, das andere sind jene, die bei uns im Land sind. Und da sagt die Wiener Stadtregierung immer, das Hauptproblem ist einfach, dass andere Bundesländer, Klammer auf Niederösterreich, die Asylquote nicht erfüllen und deswegen Bundesländer wie Wien ihre Asylquote übererfüllen müssen. Ist das nicht völlig unsolidarisch?
Nein, das ist es nicht, denn ich bin von den Niederösterreichern gewählt und ich habe die Niederösterreicher zu schützen. Und wo das, die Verfassung, die Bundesverfassung, die Landesverfassung mir die Möglichkeiten in die Hand geben, werde ich diese Möglichkeiten auch ergreifen. Es ist ja bitte die Wiener Stadtregierung, es ist die Wiener SPÖ, die über Jahrzehnte diese Politik vorangetrieben hat und jetzt dann groß jammern kommt, dass die Niederösterreicher so böse wären. Sie hätten die gleichen Möglichkeiten, die Gesetze so weit auszunutzen, dass hier auch die Zahlen in Wien entsprechend sinken würden. Ich muss sagen, im Wort ist genau das Gegenteil unsolidarisch, nämlich dadurch, dass Wien ein solcher Magnet ist, leidet ja Rest Österreich auch darunter. Das müsste man mal beleuchten. Und da sehe ich das unsolidarische Verhalten, nämlich seitens der Wiener SPÖ.
Aber das heißt, Sie haben auch nicht vor, die Asylquote in Niederösterreich zu erfüllen?
Selbstverständlich nicht. Also ich werde alles in unserer Macht Stehende tun, damit wir diese Zahlen so gering wie möglich halten. Aber klar ist für mich auch, dass es hier bundesgesetzliche Maßnahmen braucht. Und das können wir nur erreichen, wenn dann auch im Herbst diesen Jahres, wenn die Nationalratswahl auch stattfinden wird, die FPÖ und der Herbert Kickl so stark wie möglich ist, dass das wirklich dann lautet, unter dem Volkskanzler Herbert Kickl die Festung Österreich.
Jetzt unabhängig von dem, was auf Bundesebene passiert, planen Sie in Niederösterreich da jetzt weitere Verschärfungen für Asylwerber, was beispielsweise den Anspruch auf Sozialleistungen betrifft?
Ja, auch hier prüfen wir, wie weit es rechtlich möglich ist, dass wir diese Leistungen so weit wie möglich auch kürzen. Das werden wir, wie gesagt, alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit wir Niederösterreich so gut das geht auch vor diesem Asylansturm schützen können.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, ganz aktuell in Wien. Gibt es jetzt ein Protestcamp vor der Uni Wien, palästinensisches Protestcamp? Wären Sie dafür, dass solche Camps geräumt werden?
Naja, viel wesentlicher ist für mich die Frage, ob denn vor allem das linke Spektrum das überhaupt nicht hat kommen sehen, was hier eigentlich aufsteht, dass man hier mitten in Wien Palästinenserflaggen gehisst sieht, dass hier Plätze besetzt werden, dass es zu antisemitischen Schmierereien kommt. Also ich höre hier von der linken Seite überhaupt nichts, nämlich überhaupt keine Empörung und Entrüstung. Und das ist für mich äußerst interessant.
Weiteres Thema, die FPÖ ist ja momentan in allerlei Schlagzeilen, insbesondere aufgrund des U-Ausschusses und der Enthüllungen dieses U-Ausschusses. Da geht es um Chats, insbesondere des ehemaligen Abgeordneten Jennewein. Und da ist zuletzt auch bekannt geworden, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der niederösterreichischen FPÖ einen Geheimlaptop von Egisto Ott gekauft oder erworben haben soll, um diese Daten dann weiterzugeben. Was ist Ihnen denn zu diesem Fall bekannt?
Also zuallererst ist es kein ehemaliger Mitarbeiter der niederösterreichischen FPÖ.
Er war beim Herrn Schneditz, glaube ich.
Er war dort kurze Zeit beim Herrn Schneditz im Parlamentsclub als beim deutschen Mitarbeiter angestellt. Und zum Zweiten, ich weiß auch nicht, was für ein Laptop das war, was da wirklich auch wahr ist. Ich kann es nicht beurteilen. Klar ist für mich allerdings nur, dass wir in den letzten Wochen wieder eine Unzahl an Raubersgeschichten vorhin von der ÖVP hören, wo man diese Geschichten verbreitet, wo man ja der FPÖ generell Russland-Spionage vorwirft, die Absurditäten, den Herrn Ott mit uns in Verbindung zu bringen. Das muss man auch einmal zustande bringen, wenn man weiß, wann unter welchen Innenministern der Herr Ott im Ministerium Karriere gemacht hat. Das waren alles ÖVP-Innenminister. Und dann zu guter Letzt, was wir jetzt hatten, waren wieder mal Chats, die aufgetaucht sind. Also auch interessant, Chats, die den Behörden seit 2019 bekannt sind, werden jetzt kurz vor der Wahl plötzlich zum Thema gemacht. Und noch viel interessanter ist die Tatsache, dass in dieser Thematik dieser Chats die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Einstellung der Ermittlungen angeordnet hat. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der man bei Gott nicht unterstellen könnte, dass sie äußerst FPÖ-freundlich wäre oder jemals FPÖ-freundlich agiert hätte. Nämlich genau das Gegenteil war immer der Fall. Und dann kommt plötzlich die quasi ÖVP-geführte Oberstaatsanwaltschaft Wien daher, drei Tage später, und sagt, nein, sofort Ermittlungen aufnehmen, damit wir ja im Wahlkampf noch eine schöne Geschichte haben. Also das ist natürlich schon ein System, das wir an sich kennen, aber in dieser Brutalität und Aggressivität auch für uns in Österreich neu ist. Und dass die ÖVP so weit geht, dass sie wirklich diesen tiefen Staat, den wir seit langem schon immer wieder versuchen aufzudecken, sich im Wort der Oberstaatsanwaltschaft Wien bedient, um einen politischen Gegner im Wahlkampf schlecht zu machen und auszuschalten, das hat eine ganz neue Dimension angenommen.
Jetzt muss man dennoch sagen, es gibt Chats vom Herrn Jennewein, die mittlerweile auch bekannt sind. Da gab es augenscheinlich Verbindungen zu Egisto Ott. Also ganz von der Hand zu weisen ist dieser Vorwurf der ÖVP ja wohl auch nicht, dass es hier Verbindungen zu Egisto Ott gab.
Ja, das ist richtig. Erstens, der Jennewein ist nicht nur Mitglied der FPÖ und zum Zweiten, das ist viel wesentlicher, hat dieser Herr Ott mit Vertretern aller Parteien Kontakt gehabt. Das heißt ja noch lange nicht und ich werfe ja auch beispielsweise dem Herrn Brandstätter, der NEOS, nicht vor, dass er jetzt Russland-Spion sei, nur weil er mit dem Herrn Ott mal Kontakt hatte. Also hier muss man schon die Kirche auch im Dorf lassen und bei der Wahrheit bleiben. Interessant ist, obwohl, wie gesagt, Vertreter aller Parteien mit dem Herrn mal Kontakt hatten, dass man nur der FPÖ vorwirft, hier quasi mit einem Russland-Spion gemeinsame Sache gemacht zu haben. Und das ist ja dann auch schon einigermaßen durchschaubar.
Aber befürchten Sie, dass das der FPÖ bei den kommenden Wahlen schaden wird, diese vermeintliche Russland-Nähe?
Nein, überhaupt nicht. Nochmals, weil die Menschen durchschauen, dass das keine Russland-Nähe von uns ist. Wir könnte man genauso gut behaupten, wir hätten eine Vatikan-Nähe, weil selbst der Heilige Vater ja für Friedensverhandlungen der Ukraine mit Russland eingetreten ist. Also wir sind nicht,
da haben Sie aber keinen Freundschaftsvertrag gehabt mit dem Vatikan.
Wir sind nicht russlandfreundlich, wir sind nicht vatikanfreundlich, wir sind nicht ukrainefreundlich und auch nicht USA-freundlich. Wir sind als Vertreter der Neutralität ganz einfach daran interessiert, dass wieder Friede herrscht und vor allem, dass auch die Österreicher endlich wieder aufatmen können. Weil was ja unter diesen Russland-Sanktionen passiert ist, ist ja Folgendes, dass ja die Europa und damit Österreich wesentlich mehr geschadet haben als Russland. Und das muss man auch einmal ganz klar aufzeigen.
Sie wären dafür, die Sanktionen komplett zu beenden eigentlich oder gewisse Sanktionen aufrechtzuerhalten? Oder was ist da die Position? Ja,
selbstverständlich die Sanktionen beenden und dafür einzutreten, dass Friedensverhandlungen auch aufgenommen werden. Das ist das Einzige, was zum Ziel führen kann.
Aber glauben Sie wirklich, dass der Herr Putin dann einfach Friedensverhandlungen aufnimmt, wenn Sie die Sanktionen beenden?
Es hat ja noch nie jemand probiert. Momentan ist die Europäische Union nur daran interessiert, noch mehr und noch schwerere Waffen in die Ukraine zu schicken. Also wie sich das mit so machen, Pazifisten der Grünen und Neos ausgeht, das frage ich mich seit langem schon.
Abschließend noch zu einem anderen Thema, Corona. Da gibt es ja den Corona-Fonds in Niederösterreich. Auch da gab es einigen Wirbel in den letzten Wochen, weil ein Teil des Geldes an Martin Ruther oder einen Verein von ihm, um genau zu sein, ausbezahlt wurde. Und da auch der Vorwurf im Raum steht, dass der mit allen möglichen Tricks sich hier Geld sozusagen aus dem Corona-Fonds geholt hat. Werden Sie sich das genauer anschauen?
Ja, die Berichterstattung dazu. Denn was wir da erlebt haben die letzten Tage, war das Verbreiten massenhafter Fake News. Denn es wurde aus dem Titel der Vereinsförderung noch kein Cent ausbezahlt aus dem Corona-Fonds. Das hat, ich glaube, die Neos haben es erfunden, haben das erzählt und leider haben es viele Medien aufgenommen und weitererzählt. Das stimmt ganz einfach nicht. Das Vereinsfördermodell ist so aufgebaut, dass immer eine Ex-Post-Betrachtung nach Veranstaltungsende müssen die Rechnungen eingereicht werden und dann wird final geprüft, ob diese Veranstaltung den Richtlinien entspricht und förderwürdig ist. Und genauso wird sich's bei jedem Antrag auch verhalten. Und genau diese Frage, ob etwas förderwürdig ist, haben Beamte festzustellen. Die Politik hat hier die Richtlinien festgelegt, die Richtlinien politisch verhandelt und umgesetzt und beschlossen und das Überprüfen obliegt den Beamten. Da werde ich mich nicht einmischen und auch kein anderes der freiheitlichen Regierungsbüros wird das tun. Für mich noch viel interessanter ist, wie hier die Wiedergutmachungsgegner aufgeschreckt sind und sofort hier die Möglichkeit gewittert haben, dagegen Sturm zu laufen. Allen voran der bekennende Wiedergutmachungsgegner Rauch. Der ist ja ausgerückt und hat sowieso alles in Frage gestellt und schlecht geredet. Gerade jener Mann, der eigentlich dafür verantwortlich wäre, dass hier diese Wiedergutmachung erfolgt. Das tut er aber nicht und macht jetzt zum Ende seiner Amtszeit noch eins, dass er sich hier in fremde Angelegenheiten einmischt und bei uns in Niederösterreich mitsprechen will. Ich kann ihn hier beruhigen, er wird das nicht mehr allzu lange tun müssen und er hat schon gar nichts wirklich auch zu sagen in Niederösterreich.
Aber sind die Richtlinien Ihrer Meinung nach lückenhaft? Weil anscheinend, jetzt unabhängig davon, ob das Geld schon geflossen ist oder nicht, gibt es hier die Möglichkeit, relativ einfach an Gelder aus diesem Corona-Fonds zu kommen.
Eben nicht, das stimmt ja ganz einfach nicht. Es ist kein Cent geflossen. Es wird nachher alles überprüft, ob alles ordnungsgemäß ist, ob die Veranstaltung ordnungsgemäß war, ob sie den Richtlinien entsprochen hat und selbstverständlich, ob die Personen, die Daten im Hintergrund, ob hier keine Umgehungskonstrukte geschaffen wurden, all das wird dann auch kontrolliert. Und erst dann, wenn alles in Ordnung ist, wird ausbezahlt, nicht früher.
Aber das heißt, Sie sind der Meinung, die Richtlinien, so wie sie jetzt sind, die reichen auch?
Selbstverständlich reichen die so. Wir haben uns ja hier auch wirklich Mühe gegeben und auch Zeit gelassen, diese Richtlinien zu erstellen, damit dann eben auch alles passt, weil wir ja genau gewusst haben, dass hier die Wiedergutmachungsgegner Sturm laufen werden dagegen und den kleinsten Grammatikfehler in diesen Richtlinien suchen und finden werden und dann entsprechend aufblasen werden. Das heißt, ja, das haben wir ordentlich gemacht, das passt auch, das funktioniert auch und hier wird auch alles korrekt ablaufen. Und im Übrigen ist ja seit Beginn des Corona-Fonds, seit quasi Aufstellen des Corona-Fonds, der Bundesrechnungshof mit der Prüfung betraut und schaut sich alles an. Also mehr transparent geht gar nicht. Und ich glaube, das hat es überhaupt noch nie gegeben in der Zweiten Republik, dass der Bundesrechnungshof sich schon einen Fonds eines Landes angesehen hat, bevor das Ding überhaupt abgeschlossen war. Sei es drum, wir haben nichts dagegen, dass hier die Kontrolle auch entsprechend durch den Bundesrechnungshof stattfindet. Das ist transparent und das ist ja auch gut.
Ganz zum Schluss, den Fonds haben Sie ja unter anderem mit der ÖVP gemeinsam umgesetzt in der gemeinsamen Koalition, die Sie mit der ÖVP in Niederösterreich haben. Ist das ein Vorbild auch für den Bund, diese Koalitionsvariante?
ich beteilige mich nicht an irgendwelchen Farbenspielchen, ganz klar ist, dass die FPÖ hier Wort halten wird und nur mit jenen Partnern zusammenarbeiten wird, die auch bereit sind, diese wesentlichen Inhalte, die so dringend wichtig sind für dieses Land, auch in Umsetzung zu bringen. Am Ende des Tages, wer es ist, ist egal. Er muss nur bereit sein, das auch zu machen. In eine Regierung zu gehen, nur damit man in der Regierung ist, das wird es mit der FPÖ sicherlich nicht geben.
Aber mit der niederösterreichischen ÖVP können Sie ja derzeit anscheinend viele Punkte, die Ihnen wichtig sind, abarbeiten.
Oder das war ja auch der Grund, wieso wir damals gesagt haben, ja, wenn diese Punkte alle umsetzbar sind und die ÖVP hier auch mitgeht, dann schließen wir dieses Arbeitsübereinkommen. Was dann auf Bundesebene passiert, das werden wir im Herbst vermutlich sehen.
Aber eine Koalition nach niederösterreichischem Vorbild würde Ihnen prinzipiell gefallen, wenn sie so wie in Niederösterreich funktioniert?
Es wird dann selbstverständlich umgedreht sein müssen, weil wir auch wissen, dass die Probleme im Bund wesentlich größer sind. Und die sind dann nur zu lösen unter einer freiheitlichen Kanzlerschaft und unter dem Volkskanzler Herbert Kickl. Das ist für mich auch ganz klar.
Ist es für Sie eine Bedingung, dass Herbert Kickl in einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung Kanzler sein muss? Weil die ÖVP hat ja beispielsweise schon ausgeschlossen, dass sie mit Kickl in eine Koalition geht und alle anderen Parteien im Übrigen auch.
Selbstverständlich ist das eine Bedingung. Herbert Kickl ist unser Spitzenkandidat. Er wird auch nach der Wahl unser Bundesparteiobmann sein, unser Einser sein. Und Herbert Kickl nach der Wahl auszutauschen, gegen wen auch immer, wäre ja nichts anderes als glatter Wählerbetrug.
Herr Landbauer, vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.